Gemeinsam ist ja auch der Monat und ich habe einiges gehört schon von Aktionen, die stattgefunden haben. Unter anderem auch Uni-Hockey spielen, vergangene Woche. Da tut mir schon leid, dass ich nicht dabei war. Könnt ihr da nicht nochmal anbieten jetzt, den nächsten Tag? Danke vielmals für all die, die sich da an diesen Aktionen beteiligen, auch heute Nachmittag. Das Grillen miteinander, eine fantastische Möglichkeit. Ich habe eine Einladung. Ich habe das Sport entdeckt. Also wenn ich nicht dabei bin, nicht weil ich nicht gerne dabei bin, sondern weil ich an einem anderen Ort bin, wo ich auch gerne bin. Heute Morgen werfen wir einen Blick auf Gottes Fürsorge mit uns Menschen, am Beispiel von der Hagar. Ihr habt schon gehört, dass wir alle eingeladen sind am Dienstagabend. Im Grunde genommen ist heute und am Dienstagabend, wie soll man sagen, so ein kleiner Crashkurs für Menschen mit einem seelsorgerlichen Herz. Sachen, die mir wichtig geworden sind. Wir haben ja bereits angefangen, auch Leute entdecken in der Gemeinde, und da sind ziemlich viele mit einem seelsorgerlichen Herz unterwegs, ganz verschieden begabt, um den Dienst vom Nachgehen, vom Aufeinander achten, an Wort zu nehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns am Dienstagabend wieder treffen können. Übrigens eingeladen, ihr müsst keine Angst haben, ihr werdet nicht verpflichtet, auch wenn es eine kleine Schulung ist. Aber es ist etwas, wo jeder wirklich auch mitnehmen kann im persönlichen Alltag. Also, ich lese den ersten Teil der Geschichte, 1. Mose Kapitel 16. Es geht heute Morgen um Hagar. Jetzt habe ich noch meine PowerPoint vergessen. Sie funktioniert nicht genau richtig. Ich hoffe, dass das jetzt gut rauskommt. Kannst du mir sie noch auf Desktop nehmen? Nicht im Programm laufen lassen. Es kann sein, dass nicht alles läuft von dieser PowerPoint aus. Danke vielmals. Ja, ich lese den ersten Teil, 1. Mose Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, eigentlich Sklavin, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Es ist eine verrückte Geschichte, die wir heute fast nicht mehr nachvollziehen können. Aber es ist der Abraham, der mit Gott unterwegs ist und die Verheißung bekommen hat, dass er Nachkommen bekommt. Als die Reise angefangen hat, war er 75. Und jetzt ist er 85 und hat immer noch kein Kind. Seine Frau auch nicht viel jünger. Und seine Frau hat einfach gesagt, ja, damit der Verheißung von Gott, da haben wir wahrscheinlich nicht richtig verstanden, wir müssen ihm ein bisschen nachhelfen. Und da war dort mal übliches Recht, dass Leibeigene, Mägde, Sklaven, auch für dahin dürfen eingesetzt werden. Also es war das Recht, dass Sarah eine Magd nimmt und sie quasi Abraham zur Frau gibt, dass sie ein Kind zeugt für sie. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie so, dass sie vor ihr floh. Hagar flüchtet in die Wüste. Sie haltet es neben der Sarai nicht mehr aus. Das heisst da einfach, Sarai hat sie demütigt. Das war vermutlich nicht ganz ein einfacher Akt gewesen. Sie ist ja ohne Einwilligung schwanger geworden. Und jetzt ist sie als Sklavin auf der Flucht. Und als Sklavin völlig ohne Recht, schutzlos, ein Opfer in der Wüste. Aber das Spannende an der Geschichte ist, dass sie nicht allein ist. Und wir werden in dieser Geschichte sehen, wie Gott sieht, wie Gott liebt und wie Gott krönt. Die drei Punkte übrigens, die habe ich auch auf einem Blatt, wo ihr nachher da vorne holen könnt, wer gerne ein bisschen Informationen noch mitnimmt, schriftlich. In dieser Geschichte stellen wir jetzt drei Fragen. Und zwar, was ist die tiefste Not von der Hagar? Wie fühlt sie sich? Was hat sie erlebt? Wie sieht sie Gott? Die zweite Frage, wo ist Gott in dieser Geschichte? Wo ist Gott dran mit der Hagar? Wie fordert Gott die Hagar raus? Und die dritte Frage ist, wozu ist die Hagar bereit? Welchen Schritt kann sie tun? Soll sie tun? Welche Verheißungen schenkt Gott für die Veränderung? Und es sind eigentlich drei Fragen, die auch in einem seelsorgerlichen Gespräch können gestellt werden. Es sind eigentlich auch drei Fragen, die wir uns selber stellen können. Weil es geht heute Morgen auch um uns persönlich. Wir erleben in der Geschichte, wie Gott sieht, wie Gott liebt und wie Gott krönt. Und Hagar spürt und sieht, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Und das ist ja auch die Jahreslosung von dem Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Die erste Frage, wo ist die tiefste Not von der Hagar? Wie fühlt sie sich? Was hat sie erlebt? Und wie sieht sie in dem Augenblick Gott? Die Hagar ist ja nur eine Magd, eigentlich eine Sklavin, eine Liebeigene, eine Gefangene. Eine Gefangene von Abraham und Sarai. Sie können über sie verfügen, sie ist im Grunde genommen wertlos. Sie wird unfreiwillig schwanger. Heute würde man sagen, sie wird missbraucht. Hagar ist im Zorn von der Sarai ausgeliefert, darum flüchtet sie. Sie hat ganz einfach Angst. Hagar ist allein, ohne Schutz und Hilfe. Sie ist heimatlos geworden. Sie ist auf der Flucht. Und sie ist natürlich voller Sorge, wie es soll weitergehen soll. Und wenn es Opfer gibt, dann ist es Hagar. Sie ist ein sprichwörtliches Opfer. Sie fühlt sich total missachtet, ist voller Selbstmitleid. Sie ist schutzlos, sie ist allein gelassen. Und die Frage ist, wie sieht Hagar Gott? Wie fühlt sie sich im Blick auf Gott? In all diesen schweren Erfahrungen, diesen quälenden Eindrücken und diesen verletzenden Gefühlen sieht sie plötzlich Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er weiß um alles, er geht ihr nach und in der Wüste. Er sieht sie in ihrem tiefsten Schmerz. Und das ist eins von den Wunder in der Beziehung, wo Gott zu uns hat, dass er uns sieht. Nicht nur Hagar, auch mich, wo auch immer das wir sind. Die zweite Frage ist, wo ist die tiefste Not? So, jetzt soll es noch weitergehen. Wo ist Gott dran in dieser Geschichte? Wo auch immer das wir stehen, du und ich, Gott ist da. Ob wir ihn wahrnehmen oder nicht, Gott ist da, Gott sieht. Und Gott schreibt die Geschichte mit uns, auch wenn wir sie im Augenblick vielleicht nicht wahrnehmen. Es lohnt sich darum, die Frage zu stellen, wo ist denn Gott dran in meinem Leben? In meiner konkreten Situation, wo ich gerade drin stecke. Da bei der Hagar ist ja die Not himmelschreiend und vielleicht reagiert darum Gott auch so stark, so handgreiflich. Ich möchte noch ein bisschen weiterlesen im Text. 1. Mose Kapitel 16, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Da sprach zu ihr, Hagar, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Der Engel sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann, jedermanns Hand wieder ihn, und er wird all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Engel vom Herr hat sie also gefunden, bei der Wasserquelle in der Wüste. Und da ist eins von diesen Geheimnissen. Gott findet uns immer, wo auch das wir sind, wo auch das wir stecken, am Ende von der Erde oder in der tiefsten Höhle von einer Depression. Er findet uns, weil er uns liebt. Über alles liebt. Ohne Grenze liebt und für das zeugt das Kreuz. Und das Kreuz ist wie der Schlüssel für all unsere Gefängnisse, wo wir eingesperrt sind. Er befreit uns aus den Gefangenschaften, wo wir selber drin stecken. Und dann heisst, der Engel des Herrn sprach zu ihr und er hat mehrmals geredet, konkret. Und das schenkt der Hagar Hoffnung. Sie, die rechtlose Sklavin, kommt eine Identität über von Gott. Sie fühlt sich verstanden und kann ihr Herz ausschütten. Sie kann frei reden von dem, was passiert ist. Sie kann ihre Sorgen abladen. Sie kann die Wahrheit aussprechen, wie sie sie erlebt hat. Und erfährt gleichzeitig die Wahrheit von Gott über ihrem Leben. Sie kommt Zuwendung über. Man könnte auch sagen, ihre tiefsten Bedürfnisse werden gestillt. Sie wird aber aufgefordert zur Vergebung. Vergebung empfangen für die Tatsache, dass sie weggelaufen ist, dass sie nicht gehorsam war in ihrer Stellung. Aber auch Vergebung schenken, zu gewähren, für das, was ihre Natur geworden ist. Gott verändert die Situation nicht grundsätzlich. Das Kreuz in ihrem Leben bleibt. Aber Hagar wird fähig gemacht, das Kreuz auch zu tragen. Ja zu sagen zum Kreuz. Aber das Größte ist wirklich die Tatsache, dass Hagar eine neue Identität bekommt von Gott. Und zwar durch Zusagen, die sie überkommt für ihre Zukunft. Sie hat Zukunft. Als Magd, als Sklavin. Tagger kann mit einem neuen Selbstbewusstsein zurückgehen. Abraham und Sarai haben sich vermutlich noch nicht verändert. Es ist immer noch die gleiche Situation. Aber Hagar hat sich verändert, mit einer, und zwar durch eine tiefe, neue Erkenntnis von Gott. Und zwar von der Erkenntnis, dass Gott sie sieht, dass Gott um sie weiß, dass Gott sie liebt und achtet und wertschätzt. Hagar hat da erlebt, was später im Römerbrief zu uns allen gesagt wird. Römer Kapitel 8, Vers 31. Was wollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Übrigens, das ist also einer von diesen Texten, die wir auswendig lernen müssen. Wirklich. Das ist so eine Grundlage für unser Herz. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will sie verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist und zur Rechten Gottes ist und für uns einsteht. Wann auch immer wir erlebt haben, wo das wir überall noch gefangen sind. Gott hat den Schlüssel für unsere Gefangenschaften. Er hat das Lösegeld für unsere Schuld gezahlt. Und er hat das Lösegeld gezahlt für die Schuld, die uns angetan worden ist. Er hat für alle Gräuel auf dieser Welt gelitten und sie ans Kreuz getragen. Es gibt nichts, wo Gottes Liebe, Gottes erlösende Gnade nicht den Zugang hat. Den Schlüssel hat. Und darum ist die dritte Frage, die uns noch bewegen wird, zu wahr ist Hagar bereit? Welchen Schritt kann sie tun? Welchen Schritt soll sie tun? Gott wird nur Schritte von uns erwarten, die wir auch tun können, wo er uns dazu befähigt. Welche Verheißungen schenkt Gott? Wie krönt er Hagar? Ich möchte noch weiterlesen, Kapitel 16, Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Hagar erlebt eine starke Begegnung mit Gott. Eine Offenbarung. Was für ein Geschenk ist doch da für die Hagar, die in die Wüste geflüchtet ist und muselei ist, schutzlos ist in einer Wüste, sich der totalen Einsamkeit bewusst ist und jetzt plötzlich merkt sie, Gott sieht mich. Gott redet mit mir. Mein Leben ist noch nicht zu Ende. Sie ist am Brunnen vom Lebendigen. Also sie, die eigentlich die Eindruck hat, ja, ich bin so gut wie tot, kommt am Brunnen vom Lebendigen. Hagar spürt Geborgenheit, sie fühlt neue Hoffnung. Sie kommt durch die Zusagen, die Gott ihr gibt, Würde über. Und Hagar kommt als Sklavin eine Heimat über bei Gott, eine Zusage, ich bin mit dir. Ich werde dich nicht mehr verlassen. Nach dem Neuen Testament würde man sogar sagen, sie wird Bürgerin vom ewigen Jerusalem. Mit genau den gleichen Rechten und Pflichten wie Abraham und Sarai. Gott hat ja zum Abraham geredet. Und ich kann mir vorstellen, dass man ab und zu über das geredet hat. Warum? Dass man da mit dem Abraham unterwegs ist. Und vielleicht haben die einen gedacht, ja, mit dem redet Gott, aber mit mir nicht. Und jetzt redet er mit der Hagar auch. Er gibt ihr auch eine Verheißung wie dem Abraham. Sie wird Gottes Kind. Sie wird Königskind. Sarah wird von einem tiefen Frieden erfüllt mit der Gewissheit, Gott macht es gut auch mit mir. An einer einfachen Magd. Sie, eine Sklavin, wird in eine tiefe innere Freiheit geführt mit den kostbaren Verheißungen, die ihr Gott gibt für ihre Zukunft. Und Hagar erlebt am Ort der tiefsten Verzweiflung ohne Hoffnung eine neue, aufbrechende Freude. Und was auch stark ist, und es muss passieren, sie wird wieder beziehungsfähig. Sie kann dieser Stimme gehorsam leisten, der Engel sagt, gang wieder zurück. Sie ist ja geflohen. Gang wieder zurück. Gang wieder zu deiner Herrin, die dich gequält hat. Ist schon noch heftig. Gang in deine alte Situation zurück und ordne dich unter. Bist du Sarai gehorsam? Ohne Wenn und Aber. Und Hagar lernt gehorsam zu sein, sie lernt Demut. Aber nicht mehr als resigniertes Opfer. Und das ist eine völlig neue Rolle. Das ist nicht mehr die gleiche Rolle. Sie geht im Bewusstsein, was sie in den Augen Gottes für eine Bedeutung hat und Würde hat. Sie wird mit einem neuen Denken beschenkt. Mit einer neuen Erkenntnis, mit einer neuen Sicht. Gott will mich. Gott hat Zukunft für mich. Er sieht mich. Oder wir können es anders sagen. Gott als gekrönte Hagar zurück, von Gott gekrönt, mit neuen Kleidern. Sie kann die alten Sklavenkleider quasi im Geist abziehen. Im Fleisch ist sie immer noch eine Sklavin. Aber im Geist, in der Verbindung mit Gott, ist ihr Königskind. Mit Gottes Verheißungen und Zusagen. Nochmal kurz zusammengefasst. Sie, die heimatlos ist, vaterlos ist, quasi ein Waisenkind, eine Sklavin, eine Gefangene, erlebt mit, wie die Gefangenschaft aufgelöst wird und sie wird aufgerichtet bei Gott. Sie wird heil durch seine Liebe und Gnade. Und sie wird beschenkt mit einer neuen Identität. Hagar wird von Gott selber gekrönt. Mit einer Würde und einer Zukunft, wo sie sich darauf freuen kann. Sie kommt als orientalische Frau die schönste Verheißung über. Kind. Viel Kind. Eine grosse Nachkommenschaft. Und die schlägt ihr auch ein bisschen nach. Die sind auch von ihrem Holz geschnitzt. Nicht ganz einfach. Die Geschichte kennen wir ganz aktuell. Und was kommen wir rüber? Was kommen wir rüber, wenn Gott den Weg mit uns geht und wir ihn mit ihm gehen? Der David ist so einen Weg gegangen aus einer Gefangenschaft. Wir haben das Bild gehört, wo er gekrönt worden ist oder wo er gesalbt worden ist, mit dem Geist erfüllt worden ist. Und der Geist erfüllte Mann begeht Ehebruch, wird zum Mörder. Eigentlich auch eine Gefangenschaft, genau wie Hagar. Und was passiert? Gott holt ihn aus dieser Gefangenschaft. Und schenkt ihm eine neue Identität und Vergebung. Und er krönt ihn. Das ist wunderbar beschrieben im Psalm 103. Und ich möchte jetzt euch einfach Mut machen, das Gebet auch mit mir zusammen laut zu sprechen, laut zu beten. Genau. Sicherheit, Geborgenheit, Zukunft kommt Hagar über den König. Und jetzt das Gebet. Ihr kennt es. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt ganz schlicht und einfach, bist auch krönt. Trägst die Krone. Lebst du in dieser neuen Identität? Oder vielleicht muss ich auch fragen, lass dich neu krönen. Lass dich neu rausnehmen aus dem Gefängnis. In die heilsame Gnade, Vergebung, Zurechtbringung, wo Gott uns eine neue Identität wieder schenkt und zuspricht. Lass dich krönen. Haben wir den Mut, wie Hagar der Stimme von Gott zu folgen? Auch wenn Gott uns in die gleiche Situation zurückschickt, wo wir jetzt gerade herkommen. Und wo wir im Grunde genommen lieber nicht wieder zurück. Das Kreuz, das wir am liebsten hinter uns würden lassen würden, das Kreuz, das uns vielleicht im Augenblick zu schwer ist. Aber wahrscheinlich wird Gott uns zurückschicken. Morgen. Einen Arbeitsplatz. Vielleicht mit einem Chef, den ich am Mond aufwünsche. Er schickt uns heute schon wieder zurück. Die meisten. Hei, Familie. Keine Ahnung, es geht mit Eltern. Er schickt uns heim zu unserem Ehepartner. Vielleicht auch keine einfache Situation. Wie auch immer das Situation aussieht, Gott will uns mit einer neuen Identität bevollmächtigen, mit einem Ja zu dem Kreuz zu finden, wo er uns hineingestellt hat, wo er uns zumutet. Vergessen wir nie mehr, Gott sieht uns. Sieht uns mit seinen liebenden Augen. Gott liebt uns. Er liebt uns ohne Grenzen. Er liebt uns ohne Wenn und Aber. Und er ist bei uns, er redet zu uns, er sieht zu uns und weiß genau, was wir brauchen. Und Gott krönt uns. Er will uns krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Er sagt Ja zu uns. Er will uns bevollmächtigen mit einer neuen Identität. Wir sind nicht Sklaven in seinen Augen, sondern Kind. Gottes Kind. Königskind. Erbe vom Himmel. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Zukunft. Und mit dieser Krone sollen wir uns krönen lassen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass die Bibel voll ist von wahren Geschichten, wo nichts ausgespart bleibt. Herr, die verrückte Geschichte, die wir hier anschauen, die zum Himmel schreit. Wie kann so etwas passieren? Von einem Mann, den du berufen hast, von einer Frau, die du berufen hast. Aber wir spüren, wie du mitten in die Verworrenheit, in die Zerbrochenheit inne, rettest, deine Engel schickst und Verheißungen schenkst, die uns aufrichten und in eine neue Berufung hineinnehmen. Ganz gleich, wo wir stehen, Herr, danke, dass du Geschichte schreibst mit unserem Leben und dass du zu uns reden willst und dass du uns Zusagen geben willst, die uns aufrichten. Wo wir uns neu orientieren können und den Weg wieder finden mit dir in unserem Alltag, dort, wo wir stehen. Danke vielmals, dass wir da auch nicht allein sind. Dass wir von Menschen umgeben sind, die uns auch sehen, die Acht haben auf uns. die uns auch fragen. Danke, Herr, einfach für all das, was du uns schenkst, dass wir in dem Leben ihnen nicht zerbrechen, sondern dass wir in die Berufung hineinkommen, in die Verheißungslinie hineinkommen, die du ausgesprochen hast. Über dein Volk, über jedem Einzelnen von uns. Wir beten dich auch und preisen dich und danken dir für das Geschenk. Amen.